Die letzte Stadtratssitzung war am 11. März. Ich hatte damals aus Gründen ein bisschen im Stream reingeguckt und habe schon da gesehen, da war schon nicht mehr alles ganz normal. Es wurde in regelmäßigen Abständen gelüftet. Es war schon, ja, Corona war schon ein Thema und es war eben auch die letzte Sitzung und es wurden Beschlüsse gefasst, was die Arbeit des Stadtrats in Zukunft angeht. Kannst du mal von dieser Sitzung berichten und was ihr da beschlossen habt für die Arbeit des Stadtrats?
Bei der letzten Stadtratssitzung wurde eine Änderung der Geschäftsordnung beschlossen, nämlich, dass wir genau für den Zustand oder für den Umstand, dass es so eine außergewöhnliche Notsituation geben könnte, vorbereitet sind, dass wir da auch Regelungen getroffen haben. Und diese Geschäftsordnung, diesen Paragraphen haben wir gestern im Hauptausschuss auch gezogen und haben den bestätigt und haben sozusagen diese Übergangsnotsituation ausgerufen und mit allen Verfahren und Regularien, die sozusagen dahinter stehen.
Und was steht da dahinter? Was betrifft das alles für Bereiche?
Na, die Regelung sieht also im Groben vor, dass der Stadtrat jetzt nicht mehr zusammentritt, sondern nur noch alle 3 Monate zum Nötigsten. Es gibt ja vom Innenministerium den Erlass, dass Versammlungen mit über 50 Leuten generell untersagt sind und im Stadtrat sind ja 51 Mitglieder. Das heißt, wir haben überhaupt gar keine große Möglichkeit zusammenzutreten. Und während der Stadtrat nicht mehr zusammentritt und auch seine Ausschüsse, gibt es nur noch den Hauptausschuss, der sozusagen die wichtigsten und dringlichsten Sachen macht. Und der Hauptausschuss tritt also quasi jede Woche zusammen und beschließt die dringendsten und notwendigsten Sachen und genau hält sich erstmal zurück, damit der Krisenstab, den die Stadt eingerichtet hat, ordentlich arbeiten kann, weil das erstmal Priorität hat.
Der Hauptausschuss ist ja kleiner, da sitzen nicht so viele Leute drin, was ja auch so den Vorwurf mit sich brachte, dass da nicht mehr ja die Repräsentation des Volkes da ist, die Entscheidung trifft. Wer sitzt denn eigentlich da drin? Wie setzt der sich zusammen, dieser Hauptausschuss?
Im Hauptausschuss sitzen der Oberbürgermeister und die Fraktionsvorsitzenden der fast aller Fraktionen, nämlich von 6 Fraktionen und die FDP-Fraktion sowie die Freien Wähler, weil die so klein sind, die haben ja nur 3 Mitglieder in der Fraktion, hat es nicht für den Hauptausschuss gereicht. Genau. Und die sind aber weiter, also die sind auch Teil des Hauptausschusses, die dürfen mitreden, die dürfen halt nur nicht abstimmen. Mhm. Und ich sag mal, wenn sozusagen von 8 Fraktionen 6 da ordentlich vertreten sind, plus der Oberbürgermeister, das hat durchaus auch eine Legitimationsgrundlage. Und den Hauptausschuss gibt es ja auch im ganz regulären Verfahren, kommt auch keiner auf die Idee zu sagen, der sei dann undemokratisch.
Oder was macht er im normalen politischen Leben? Was ist da seine Aufgabe?
Der Ausschuss, der ist so eine Art Geschäftsordnungsgremium. Dort werden also die Stadtratssitzungen vorbereitet, wird über Geschäftsordnungsfragen diskutiert und das ist so der Themenbereich vom Hauptausschuss.
Hm. Der hat sich gestern getroffen, du hast es schon gesagt. Was wurde denn, also wurde da noch mehr beschlossen oder besprochen, außer jetzt dieser Notfallregelung? Beziehungsweise, was sind denn wichtige Entscheidungen, die jetzt getroffen werden müssen in den nächsten Wochen?
Na, wir haben gestern erstmal im Hauptausschuss miteinander gesprochen. Da hat uns zum einen die Bürgermeisterin nochmal darüber informiert, welche Veränderungen, welche verwaltungstechnischen Änderungen es gerade gibt. Also es wurde ja der Krisenstab eingerichtet und da wurden verschiedene Dinge informiert. Dann haben wir nochmal auch über Auswirkungen der Pandemie und von Corona diskutiert auf verschiedene Themenbereiche. Also was passiert mit den Kitas, was passiert mit den Elternbeiträgen, was passiert mit Leuten, die aufgrund Tagesmütter oder so, ne, wenn jetzt die Kinder zu Hause betreut werden sollen, wie funktioniert da die Finanzierung weiter? Das sind so Fragen, die uns da beschäftigt haben und die da auch am Rande mit geklärt werden. Das sind so die Themen, die da diskutiert wurden. Und dann haben wir nochmal über allgemeine Verfahren gesprochen und auch einige Dinge beschlossen, sag ich mal, die jetzt zum Beispiel im Rahmen der Vorbereitung für die Buga einfach notwendig sind, dass wir dann noch Aufträge erteilen können, dass wir noch Baumaßnahmen beschließen können. Weil die Dinge laufen ja auch alle weiter und die müssen ja auch irgendwie umgesetzt werden. Und das sind so Fragen, die wir da diskutiert haben.
Fangt ihr da jetzt wie alle bei Null an oder gibt es da irgendwie Vorbilder oder Städte, wo das auch diskutiert wird, wo ihr mit Leuten in Kontakt seid, wo ihr euch austauscht? Oder ist es quasi jetzt in jeder Stadt so, dass alle irgendwie wirklich von Null anfangen, das zu diskutieren?
Nee, es gibt ja auf Landesebene den Erlass vom Innenministerium und das Innenministerium hat sozusagen relativ ja, stringent Dinge sozusagen geregelt. Also zum Beispiel, wie die Hauptausschüsse zu arbeiten haben, beziehungsweise welche Möglichkeiten es gibt, kommunalrechtlich. Da gibt es also Erlasse vom Innenministerium beziehungsweise vom sogenannten Landesverwaltungsamt. Das ist ja die Kommunalaufsichtsbehörde für die kreisfreien Städte. Und auch die kreisfreien Städte und Landkreise an sich sind auch untereinander in Kontakt. Und die Bürgermeister und Oberbürgermeister der Städte sind auch regelmäßig in Telefonkonferenzen mit dabei, damit man eben die Dinge sozusagen sowohl in den Städten als auch im Land einheitlich geregelt hat, dass es da auch nicht zu irgendwelchen Ungleichbehandlungen kommt. Genau. Und da gibt es also schon auch intensive Abstimmungsrunden. Aber das ist vor allem auf Verwaltungsebene, ne? Also wo die Oberbürgermeister, die Verwaltungschefs miteinander diskutieren, die Stadträte an sich, die sind jetzt in dieser Situation so ein Stück weit zurückgetreten, sage ich mal, was so die Entscheidungsbefugnisse und auch das große Diskutieren angeht.
Du hast den Krisenstab, den Pandemiestab schon angesprochen, der derzeit arbeitet. Was ist das denn? Wer sitzt da drin und was machen die da?
Na, der Krisenstab der Stadtverwaltung, der wurde zunächst geleitet von der Sozialdezernentin, weil das sind ja vor allem Gesundheitsfragen, die da zu besprechen gehen. Der Oberbürgermeister hat jetzt am Donnerstag, glaube ich, die Leitung des Krisenstabs an sich genommen. Und da sind vor allem die technischen Ämter drin, die sozusagen für Feuerwehr, Gesundheitsamt, also die sozusagen mit der ganzen verwaltungs- und technischen Frage beschäftigt sind. Die treten tagtäglich miteinander zusammen, koordinieren die wichtigsten Sachen. Und das ist sozusagen der interne Kreis oder der innere Zirkel, der sozusagen sich vor allem auf die Stadtverwaltung bezieht. Und darüber hinaus gibt es dann noch einen erweiterten Pandemiestab, wo auch externe Partner mit dabei sind, die nicht Teil der Stadtverwaltung sind. Also ganz konkret, wo dann eben die Stadtwerke mit dabei sind, wo der ÖPNV mit dabei ist, wo die Feuerwehren, die sind sowieso dabei, aber auch zum Beispiel die Krankenhäuser Helios und KKH, die Kassenärztliche Vereinigung, und wo sozusagen solche Akteure mit rangeholt werden, die Polizei auch, ganz wichtig, damit man sich da auch koordiniert und gemeinsam über Maßnahmen bestimmt. Darüber hinaus wurden auch in der Verwaltung selber eine Reihe von Stellen umbesetzt, wo man also jetzt versucht hat, in Ämtern, wo es gerade nicht so viel anliegt, Mitarbeiter freizustellen, damit sie zum Beispiel beim Krisenstab mithelfen können. Also es gibt zum Beispiel die Telefonhotline, wo sich die Erfurter mit Fragen an die Verwaltung wenden können. Und da wurden zum Beispiel eine ganze Reihe von Mitarbeitern aus der Volkshochschule jetzt eingebunden, damit die sozusagen die Telefonhotline betreuen können. Wir hatten auch gestern nochmal die Informationen bekommen. Wir haben ja ein Sozial- und Gesundheitsamt, das war bislang zusammengelegt. Der Oberbürgermeister hatte unabhängig von der Corona-Pandemie vorgehabt, das Gesundheitsamt wieder als separates Amt zu führen. Das hat er vorgezogen und hat auch zwei Amtsleiter kommissarisch bestellt. Zum einen der Leiter der Volkshochschule, der wird wohl kommissarisch das Sozialamt übernehmen. Und die Leiterin des Bauamtes, Frau Himmelmann, die wird kommissarisch das Gesundheitsamt übernehmen, damit sozusagen diese wichtigen Ämter in der Zeit auch eine ordentliche Führung haben und damit da eben die Arbeit auch vonstatten geht.
Es sind ja große Veränderungen, die du da beschreibst, und auch Sachen, die irgendwie schnell passieren müssen. Leute müssen schnell reagieren. Ich habe es hier so bei uns im Radio gemerkt, dass wir total überfordert waren anfänglich, wie wir jetzt hier diesen Notbetrieb erstmal ins Laufen bringen, haben uns ganz viel überlegt, und es hat jetzt gut eine Woche gedauert. Langsam geht es so einigermaßen. Wie ist das denn für eine Stadt? Gibt es für so eine Situation Pläne und schon vorher Überlegungen, was in so einem Fall wann wie gemacht würde?
Ja, so eine Stadtverwaltung ist ja so ein Stück weit auch auf sowas vorbereitet. Zwar nicht immer auf die ganz konkrete Situation, aber wie so Krisenstäbe zusammenzusetzen sind, welche Möglichkeiten es gibt, auch die Kommunalordnung beispielsweise, die Gesetze, die wir haben, haben auch immer schon Regelungen für solche Notsituationen. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit des Oberbürgermeisters bei eilbedürftigen Entscheidungen, die eigentlich stadtratspflichtig sind, aber wenn in so einer Notsituation der Stadtrat nicht zusammentreten kann, dass er die dann selber entscheiden kann und dann einen Votum oder eine Abstimmung im Stadtrat nachgeholt werden muss. Also da gibt es schon einige Regelungen, und jetzt kommt es immer sozusagen auf die ganz konkrete Situation an. Also wenn es um Hochwasser geht beispielsweise oder andere Naturkatastrophen, dann ist sicherlich nicht das Sozialamt ganz federführend dabei. Jetzt bei so einer Notsituation, die vor allem im sozialen Gesundheitsbereich ja angesiedelt ist, dann haben die natürlich wesentlich wichtigere Aufgaben. Und die Verwaltung hat uns auch den Pandemieplan sozusagen ausgehändigt, wo ganz dezidiert 3 Stufen beschrieben werden, wie viel Prozent der Verwaltung sind anwesend, welche Aufgaben sind ganz dringlich zu erfüllen, welche Stellen in der Verwaltung sind sozusagen für das Funktionieren der Verwaltung ganz wichtig, die müssen also ganz unbedingt immer besetzt werden. Da gibt es auch Vertretungsregelungen und Einfallregelungen, falls Leute zu Hause bleiben müssen. Es gibt ja auch eine Reihe von Mitarbeitern in der Verwaltung. Bislang sind es ungefähr 30% plus X, die zum Beispiel Kinder haben und die darauf angewiesen sind, dass sie eben vom Arbeitgeber freigestellt werden, damit sie die Kinderbetreuung zu Hause gewährleisten können. Das geht aber nicht in allen Bereichen und deshalb ist das eben im Pandemieplan auch ganz dezidiert geklärt, in welchen Ämtern welche Funktionsbereiche unbedingt besetzt werden müssen, sodass eben die Verwaltung noch weiterhin arbeitsfähig ist. Und selbstverständlich geht damit auch einher, dass verschiedene Aufgaben in der Verwaltung gerade nicht erledigt werden. Also das Ordnungsamt zum Beispiel oder das Bürgeramt wurde ganz massiv aufgestockt. Die haben viel neues Personal bekommen, was jetzt aus anderen Ämtern dorthin gegangen ist, damit der Stadtordnungsdienst zum Beispiel aufgestockt werden kann, damit Leute eben durch Parks gehen können und durch die Stadt und Leute darauf aufmerksam machen, dass sie eben möglichst Abstand halten und damit eben nicht irgendwelche Versammlungen stattfinden, wo dann die Ansteckungsgefahr zu groß ist. Und eines Tages werden wir dann den Pandemiestatus wieder aufheben und dann werden sozusagen die Personalstellen auch wieder zurückversetzt, sodass dann in der originären Verwaltung wieder die Aufgaben erledigt werden können. Aber ich sag mal, eine Baugenehmigung oder sowas, das hat jetzt nicht die ganz große Priorität oder die Zulassung von Kraftfahrzeugen oder sowas. Ne? Da sagt die Verwaltung, okay, da stellen wir die Arbeit ein, Publikumsverkehr wollen wir eh nicht und wir kümmern uns jetzt erstmal um die wichtigen Sachen.
Du hast jetzt schon sehr deutlich gemacht, dass irgendwie so anscheinend für alle so das Wichtigste ist, dass die Verwaltung gut läuft und hast auch schon gesagt, die Stadträte haben sich so mehr zurückgezogen, aber für mich ist schon auch ein bisschen die Frage, es ist ja trotzdem, hinter all dem steht ja irgendwie Politik, also inwiefern hast du das Gefühl, dass es da trotzdem auch immer noch ganz viel oder überhaupt nicht ganz viel politisches Geschacher gibt und die eine Fraktion der anderen nicht grün ist und man eben doch noch miteinander diskutiert und irgendwie Leute in irgendwelchen Krisenstäben oder Pandemiestäben versuchen sozusagen ihre politische Haltung durchzudrücken.
Da habe ich gerade den Eindruck, gerade wenn es um den Hauptausschuss geht oder wir sozusagen als Fraktionsvorsitzende miteinander zusammensitzen, dass es da doch ein recht kooperatives Zusammenarbeiten gibt und eine recht große Einsicht und Verständnis dafür, dass die Not gerade nicht dabei ist, dass der Herr Bärwolf oder wer auch immer irgendwelche wichtigen Anfragen stellt, um dann nochmal irgendwie einen Zeitungsartikel dann zu generieren oder irgendein Problem von Bürger XY zu lösen, sondern dass es da wirklich darum geht, der Verwaltung so ein Stück weit den Rücken frei zu halten, dass die Aufgaben, die da erledigt werden müssen, auch gemacht werden. Natürlich haben auch Stadträte Anliegen, natürlich haben auch Stadträte Rückmeldungen aus der Bevölkerung, das ist ganz klar. Uns hatten jetzt in der Fraktion zum Beispiel Anrufe erreicht, die EFAG beispielsweise, die Erfurter Verkehrsbetriebe fahren ja nur im Ferienfahrplan. Das war jetzt am Wochenende und in der letzten Woche irgendwie ganz gut. Und jetzt gibt es trotzdem Hinweise, dass die Straßenbahnen in den Morgenstunden trotzdem völlig überlastet sind, weil eben die Straßenbahn nur so selten fahren, nur im Viertelstundentakt. Ob man das nicht zum Beispiel irgendwie verändern kann und sagen kann, okay, im Vormittagsbetrieb zwischen 7 und 8 Uhr fährt die EFAG eben im 10-Minuten-Takt wieder und benutzt auch größere Züge. Na, dass man da sozusagen drauf hinweist. Und das sind schon wichtige Dinge, aber es geht tatsächlich, glaube ich, jetzt gerade darum, diese Krise so gut wie möglich zu meistern, weil es hat ja auch keiner was davon, wenn wir Verwaltung von wichtigen Entscheidungen abhalten und am Ende bricht sozusagen erreicht die Corona-Krise eine Schwelle, die sozusagen für uns als Stadt nicht mehr beherrschbar ist. Dann haben wir gar nichts gekonnt. Und ich glaube, da gibt es auch von allen Seiten eine Einsicht, dass man sich jetzt ein Stück weit zurückhält. Das heißt nicht, dass wir sozusagen dem Oberbürgermeister jetzt hier komplett freie Hand geben und er machen kann, was er will. Das, glaube ich, ist nicht die Frage, sondern es geht einfach wirklich die Frage, wo werden jetzt gerade Prioritäten gesetzt. Und die anderen Dinge, die im Stadtrat wichtig sind und die laufen und laufen müssen, die fallen ja jetzt nicht weg, sondern es ist so ein bisschen ärgerlich, dadurch, dass wir jetzt ganz viel nicht schaffen, ist absehbar, dass wir über den Sommer und im Herbst ganz viel nachzuholen haben werden. Und da bin ich mal gespannt, wie das dann ausgeht. Aber ich glaube, jetzt akut in der Situation sind alle sich darüber im Klaren, dass es andere Fragen gibt, die wesentlich wichtiger sind. Wie läuft es mit den Kitas? Wie läuft es mit den Kita-Gebühren für die Eltern? Wie läuft es mit der Tagespflege? Was machen die Frauenhäuser, die Jugendämter? Wie kriegen wir das hin, dass wir Leute unterbringen können? Es ist auch nicht so, dass jetzt alle Eltern ganz begeistert davon sind, dass ihre Kinder zu Hause sind, ne? Und es gibt ja auch nicht nur Eltern, die ihre Kinder lieben und ganz fürsorglich sind, sondern es gibt eben auch noch die anderen. Und auch die müssen irgendwie im Fokus sein und darauf hinzuweisen und die Verwaltung da auch so ein Stück weit mitzunehmen oder mit der Verwaltung gemeinsam zu überlegen, wie man da Lösungen schafft. Das ist, glaube ich, eher so gerade die Aufgabe. Und da habe ich ehrlich auch den Eindruck, dass da ganz gut miteinander zusammengearbeitet wird. Ja.
Du hast gerade schon die Frauenhäuser und das Jugendamt angesprochen. Es wird ja davor gewarnt, dass quasi häusliche Konflikte zunehmen könnten, weil die Menschen eben so nah aufeinander sitzen. Gibt es denn da schon erste Informationen, ob es da schon in Erfurt zu Problemsituationen gekommen ist oder wie ist die Situation in dem Bereich?
Naja, wir hatten das gestern auch im Hauptausschuss thematisiert und die Bürgermeisterin hat auch deutlich gemacht, dass da hohe Anforderungen an das Jugendamt bestehen und dass der allgemeine soziale Dienst, der sich ja genau darum dann kümmert, dass der gut zu tun hat und das ist auch eine der Stellen, wo Verwaltung versucht, intern im Jugendamt eben auch personell das zu untersetzen und so diese entsprechenden Ämter auszustatten, dass da eben die Arbeit auch geleistet werden kann. Also wir haben ja nichts davon gekonnt, wenn wir jetzt sozusagen Corona-Vorsorge und Prävention betreiben und wir dann auf der anderen Seite ganz viele Fälle von Kindeswohlgefährdung zum Beispiel haben. Mhm. Also das sind so Punkte, wo die Verwaltung auch ein Augenmerk drauf legt. Das sind Themen, die nicht so in der Öffentlichkeit stehen, das ist vielleicht auch ganz gut so, aber das ist auf jeden Fall ein Thema, was beachtet werden muss und wo auch die Verwaltung, glaube ich, ganz sensibel ist und wo es auch an der einen oder anderen Stelle Hinweise von Nachbarn gibt, von Verwandten und Bekannten, die sagen, also das ist vielleicht an der Stelle nicht so gut, wenn die Familie ganz eng aufeinander hockt und da versucht die Verwaltung dann eben auch ganz pragmatisch Lösungen zu finden. Und das ist so ein bisschen so eine Herausforderung gerade, glaube ich, für das Jugendamt insbesondere. Auf der einen Seite sind die Kitas zu, auf der anderen Seite muss ja auch der Kinderschutz so ein Stück weit gewährleistet werden. Und das ist, da glaube ich eben, ist es sinnvoll, wenn sich die politische Seite der Stadtrat ein bisschen zurückhält und Verwaltung so ein Stück weit auch einfach erstmal machen lässt und dafür sorgt, dass da weil es ist nicht so, dass in der Verwaltung gerade Däumchen gedreht wird, sondern es ist eher so, dass die allesamt nicht wissen, wie sie sozusagen anfangen sollen. Es werden gerade ganz viele Überstunden geschoben und da muss man auch mal den Mitarbeitern in der Verwaltung durchaus danken. Die machen viel Arbeit, die nicht gesehen wird, die aber ganz notwendig ist, um den Laden am Laufen zu halten. Und da gehört eben das Sozialamt, das Jugendamt, die gehören da eben auch mit dazu, auch wenn die nicht ganz vorne in der Zeitung stehen.
Das eine ist, strategisch kluge Maßnahmen zu ergreifen, personell umzuschichten, neue Gruppen, Krisenstab, Ähnliches ins Leben zu rufen. Das andere ist ja auch die finanzielle Seite. Also wenn wir es vorhin hatten von den Straßenbahnen, die nur noch seltener fahren, heißt das ja auch, generell sind weniger Menschen unterwegs, weniger Einnahmen für die EFAG, die Bäder sind zu. Was sprecht ja auch über die wirtschaftliche Lage von städtischen Betrieben im weitesten Sinne?
Ja, das hat jetzt schon öfter mal eine Rolle gespielt. Bei der EFA gab es einen ganz massiven Fahrgasteinbruch. Das ist ja auch gut so, dass die Leute nicht in der Straßenbahn sich alle gegenseitig anstecken und so eng stehen. Das ist ja völlig in Ordnung, aber es hat eben tatsächlich, wie du sagst, auch wirtschaftliche Konsequenzen. Und es wird in der nächsten Woche beim Hauptausschuss sicherlich nochmal eine Rolle spielen. Ganz konkrete Aussagen konnte da die Verwaltung noch nicht treffen, weil das noch nicht so richtig absehbar ist. Welche konkreten Auswirkungen das hat, wie sich das finanziell gestaltet, das ist ja auch gar nicht absehbar, bislang jedenfalls, wie lange dieser Ausnahmezustand gilt. Mhm. Wir haben gestern im Hauptausschuss erstmal beschlossen, dass wir den Ausnahmezustand, diese Notsituation bis zum 19. April festlegen und danach im Ausschuss nochmal darüber diskutieren, ob das weitergeführt wird oder ob sozusagen das Gros der Krise bis dahin schon beendet ist. Das hängt sicherlich auch von anderen Rahmenbedingungen ab, was auf Landesebene und auf Bundesebene passiert, aber wir gehen alle davon aus, dass wir bis zum bis zum April, Ende April, erstmal in diesem Krisenmodus fahren werden. Und gleichzeitig haben wir auch mitgeteilt bekommen, dass die Stadtverwaltung vorhat, oder andersrum, dass die Stadtverwaltung davon absehen wird, sowohl im April als auch im Mai beispielsweise Kita-Gebühren einzuziehen. Da haben wir uns schon drauf verständigt, und das werden wir dann sozusagen die finanzielle Lücke, die da entsteht, auch versuchen, über den Nachtragshaushalt auszugleichen. Was das dann konkret für die Stadtwerke beispielsweise bedeutet, weil du sagtest, Bäder sind geschlossen, die EFAG, das wird sich zeigen. Aber da, glaube ich, gibt es sowohl auf Landesebene als auch auf Bundesebene durchaus auch das Bemühen, da die wirtschaftlichen Folgen so gering wie möglich zu halten.
Wir können alle nicht in die Glaskugel gucken, um zu wissen, was in einigen Wochen oder Monaten ist. Aber was ist so dein Bauchgefühl? Ist Erfurt auf einem guten Weg, irgendwie in diesen Wochen, in dieser Situation gut durchzukommen? Ja,
ja, also es gibt ja zumindest den glücklichen Umstand, dass wir im Moment in Erfurt nur 44 nachgewiesene Fälle haben. Vielleicht sind es heute früh jetzt schon wieder 2-3 mehr geworden. Aber das ist alles noch eine Größenordnung, die handelbar ist, wo wir sozusagen auch als Verwaltung die Möglichkeit haben, Infektionsketten nachzuvollziehen und auch dafür zu sorgen, dass Infektionsketten unterbrochen werden. Das ist alles noch in einer Größenordnung, die auch für die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes nachvollziehbar ist und handelbar ist, ne? Wenn das eine Größenordnung erreicht, wo wir in Erfurt Hunderte oder gar Tausende Menschen haben, die infiziert sind, dann ist das wesentlich schwerer und wesentlich komplizierter, da Infektionsketten nachzuvollziehen und zu unterbrechen. Das ist ja die Hauptaufgabe, wenn es jetzt darum geht, die Pandemie und die Ausbreitung der Pandemie irgendwie zu bekämpfen und zu stoppen. Und da sind wir in Erfurt noch auf einem Status, wo ich ganz glücklich bin, dass das so in so einer handhabbaren Größe ist. Und wenn alle sich an die Verhaltensregeln halten, wenn man tatsächlich solidarisch ist und Abstand hält, Kontakt vermeidet, wenn die älteren Mitbewohner unserer Stadt auch Hilfe erfahren, wenn es ums Einkaufen geht oder um andere Wege, ich glaube, dann können wir gemeinsam als Gemeinwesen hier auch zeigen, dass man da aus so einer Krise auch gut durchkommt, ohne dass die ganz große Katastrophe ausbricht.